Durch Elkes Zutun war Hauke von dem alten Deichgrafen seines Dienstes entlassen worden, obgleich er ihm rechtzeitig nicht gekündigt hatte, und zwei neue Knechte waren jetzt im Hause. Noch ein paar Monate weiter, dann starb Tede Haien. Aber bevor er starb, rief er den Sohn an seine Lagerstatt. »Setz dich zu mir, mein Kind«, sagte der Alte mit matter Stimme. »Dicht zu mir. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Wer bei mir ist, das ist nur der dunkle Engel des Herrn, der mich zu rufen kommt.« Und der erschütterte Sohn setzte sich dicht an das dunkle Wandbett. »Sprecht, Vater, was ihr noch zu sagen habt.« »Ja, mein Sohn, noch etwas«, sagte der Alte und streckte seine Hände über das Deckbett. »Als du, noch ein halber Junge, zu dem Deichgrafen in Dienst gingst, da lag's in deinem Kopf, das selbst einmal zu werden. Das hatte mich angesteckt, und ich dachte auch allmählich, du seiest der rechte Mann dazu. Aber dein Erbe war für solch ein Amt zu klein. Ich habe während deiner Dienstzeit knapp gelebt. Ich dachte es zu vermehren.« Hauke fasste heftig seines Vaters Hände, und der Alte suchte sich aufzurichten, dass er ihn sehen könne. »Ja, ja, mein Sohn«, sagte er, »dort in der obersten Schublade der Schatulle liegt das Dokument. Du weißt, die alte Antje Wohlers hat eine Fenne von 5,5 Demat. Aber sie konnte mit dem Mietgelde allein in ihrem krüppelhaften Alter nicht mehr durchfinden. Da habe ich allzeit um Martini eine bestimmte Summe, und auch mehr, wenn ich es hatte, dem armen Mensch gegeben. Und dafür hat sie die Fenne mir übertragen. Es ist alles gerichtlich fertig. Nun liegt auch sie am Tode. Die Krankheit unserer Marschen, der Krebs, hat sie befallen. Du wirst nicht mehr zu zahlen brauchen.« Eine Weile schloss er die Augen. Dann sagte er noch, »Es ist nicht viel. Doch hast du mehr dann, als du bei mir gewohnt warst. Mög es dir zu deinem Erdenleben dienen.« Unter den Dankesworten des Sohnes schlief der Alte ein. Er hatte nichts mehr zu besorgen, und schon nach einigen Tagen hatte der dunkle Engel des Herrn ihm seine Augen für immer zugedrückt. Und Hauke trat sein väterliches Erbe an. Am Tage nach dem Begräbnis kam Elke in dessen Haus. »Dank, dass du einguckst, Elke«, rief Hauke ihr als Gruß entgegen. Aber sie erwiderte, »Ich guck nicht ein. Ich will bei dir ein wenig Ordnung schaffen, damit du ordentlich in deinem Hause wohnen kannst. Dein Vater hat vor seinen Zahlen und Rissen nicht viel um sich gesehen, und auch der Tod schafft Wirrsal. Ich will's dir wieder ein wenig lebig machen.« Er sah aus seinen grauen Augen voll Vertrauen auf sie hin. »So schaff nur Ordnung«, sagte er. »Ich hab's auch lieber.« Und dann begann sie aufzuräumen. Lächelnd sagte Elke, »Das können nur wir Frauen.« Und Hauke, trotz seiner Trauer um den Vater, hatte mit glücklichen Augen zugesehen, auch wohl selber, wo es nötig war, geholfen. Und als gegen die Dämmerung, es war zu Anfang des Septembers, alles war, wie sie es für ihn wollte, fasste sie seine Hand und nickte ihm mit ihren dunklen Augen zu. »Nun komm und iss bei uns zu Abend, denn meinem Vater hab ich's versprechen müssen, dich mitzubringen. Wenn du dann heimgehst, kannst du ruhig in dein Haus treten.« Als sie dann in die geräumige Wohnstube des Deichgrafen traten, wo bei verschlossenen Läden schon die beiden Lichter auf dem Tische brannten, wollte dieser aus seinem Lehnstuhl in die Höhe, aber mit seinem schweren Körper zurücksinkend, rief er nur seinem früheren Knecht entgegen, »Recht, recht, Hauke, dass du deine alten Freunde aufsuchst. Es gibt viel Arbeit für uns, Hauke. Die Herbstschau ist in Anmarsch. Deich- und Sielrechnungen haushoch. Der neuliche Deichschaden am Westerkog, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, aber deiner, Gottlob, ist um ein gut Stück jünger. Du bist ein braver Junge, Hauke.« Und Hauke setzte sich. erschien ihm Selbstverstand, die Arbeit von Elkes Vater mitzutun. Und als die Herbstschau dann gekommen war und ein paar Monde mehr ins Jahr gingen, da hatte er freilich auch den besten Teil daran getan.